Werte Hörer, welche Auswirkungen haben die jüngsten Zollbeschlüsse zwischen den USA und der Schweiz? Wie bedroht sind Deutschlands Schulen vom Islamismus? Und welche Ergebnisse zeitigte die COP30 Klimakonferenz? Das und vieles mehr stand in dieser Woche bei uns auf dem Programm. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Am 12.11.2025 ging die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland zu Ende. 1947 hatte der Rat der EKD verordnet, dass nur noch weiße Kirchenfahnen gehisst werden dürfen, auf denen ein Kreuz in Violett zu sehen ist. Doch es finden sich immer wieder eine Menge anderer Flaggen vor evangelischen Kirchen. Welche das sind, erklärte der ehemalige evangelische Pfarrer Achia Zorn.
Ist die Frage, ob die evangelische Kirche, das Kreuz auf weißem Grund, noch Standard ist. Es gibt ja auch viele Kirchen, wo nur noch die Regenbogenfahne hängt. Oder die Ukraine-Fahne. Oder ein Banner, wo drauf steht, nie wieder ist jetzt. Also da haben sich ja mittlerweile viele Fahnen eingeschmuggelt, obwohl es bisher ja immer noch unrechtlich ist. Ne? Dennoch gilt ja das alte Gesetz oder die alte Verordnung von 1947, die ja auch nicht dumm war, sondern die clever war und gesagt hat, passt auf, mit welchen Ideologien ihr euch ins Bett legt oder welchen Ideologien ihr euch um den Hals werft. Zeitgeistig sind das alles moderne Flaggen, die da gehisst werden, die dem Zeitgeist entsprechen. Und davon ist die evangelische Kirche selber infiziert auf allen Ebenen. Und warum soll man gegen etwas einschreiten, wo man eigentlich dafür ist? Und ich finde es hochproblematisch, weil zum Beispiel die Regenbogenfrage, da steckt da die Gender-Ideologie hinter. Und in einer Demokratie muss darum gestritten werden. Da gibt es Leute, die sagen, das ist sehr gut. Und es gibt Leute, die sagen, da gibt es auch kritische Seiten. Das wird ja auch im Kontrafunk hoch und runter diskutiert. Wenn es aber vor einer Kirche hängt, dann wird es quasi sakralisiert. Dann wird die Gender-Ideologie sakralisiert. Bekommt die irgend so was Heiliges? Was an der Kirche hängt, das ist herausgehoben. Also wenn auch an der Kirche steht, Impfen ist Nächstenliebe, dann wird die Impfung mit einem unausgegorenen Impfstoff aus der Diskussion herausgenommen und kriegt irgendwas Heiliges, Kirchliches, Christliches. Und damit, mit diesen Fahnen, zerstört man also eigentlich den demokratischen Diskurs. Denn der geht ja davon aus, dass es nichts Heiliges ist, sondern dass es einfach politische Fragen sind, die auf den Teppich geholt werden müssen und dann kontrovers diskutiert werden müssen. Also die evangelische Kirche mit ihrer Sakralisierung von bestimmten Dingen, die gerade zeitgeistig sind, erschwert den demokratischen Diskurs. Man kann schwerer gegen etwas sein, wenn das so an der Kirche hängt und damit irgendwie was Heiliges hat. Und zudem zerstört die Kirche damit auch ihre eigene Kirche, denn es gibt immer Leute, die das anders sehen. Und denen wird vor den Kopf gestoßen. Ich sehe das anders und dann fühle ich mich in dieser Kirche, die das so groß als Flagge quasi in die erste Reihe holt, dass das als erste Geige dann spielt plötzlich die Gender-Ideologie, fühle mich dann in meiner Kirche nicht mehr richtig wohl und das geht vielen anderen so. Und das sind gerade auch sehr ja fromme und christliche Leute. Das heißt, die Kirche hat von außen Schwierigkeiten durch die Säkularisation, da weht ein Wind entgegen, dass Leute sagen, oh Gott, ist alles nicht mehr so wichtig, aber die Kirche zudem zerstört sich damit auch von innen. Kirche kommt von dem Wort Kyrios, da ist Jesus Christus mit gemeint, der spielt da die erste Geige. Und nicht der Staat und auch nicht die Gender-Ideologie. Also soll der, der die erste Geige spielt, dessen Fahne soll hängen. Beim Staat sehe ich ja auch manches kritisch, da muss auch immer diskutiert werden. Der Staat wollte mich zu einer Impfung zwingen, die ich nicht so wollte. Der Bundespräsident hält ja eine Rede vor einer Woche, wo ich nicht hinterstehe. Das heißt, auch dem Staat finde ich nicht gut, wenn die Kirche sich da um den Hals wirft, sondern da braucht es auch eine kritische Distanz, um dann Dinge zu sehen, die gut sind im Staat und die schlecht sind im Staat. Und wenn ich jetzt die deutsche Flagge auch an der Kirche hängen würde, ja, dann wird es schwieriger, da auch eine Distanz zu haben. Und insgesamt finde ich, dass der Staat sowieso in viel zu viele Bereiche hineinredet. Und ich finde es gut, wenn dem Staat auch Grenzen gesetzt werden. Und eine Grenze gehört für mich auch in der Kirche dazu, dass dort Jesus Christus die erste Geige spielt und nicht der Staat. Der darf die zweite Geige spielen, das heißt, da darf man sich ruhig unterhalten in der Kirche, auch über staatliche Dinge, aber darf da nicht die erste Geige spielen.
Die Medienförderung in Österreich begünstigt öffentlich-rechtliche Sender und benachteiligt private Anbieter. 700 Millionen Euro nimmt der ORF jährlich über einen Medienzwangsbeitrag ein. Welche weiteren Förderbeiträge es gibt und wie sie einzuordnen sind, analysierte der freie Journalist Lukas Ammann. Man muss
die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen ORF unterscheiden, der sich hauptsächlich aus öffentlichen Geldern speist. Einerseits des ORF-Beitrags, das ist eine verpflichtende Abgabe, die es bei uns seit 2024 gibt. Vorher gab es das in einer etwas anderen Form, in Form einer Haushaltsabgabe. Und zusätzlich bekommt der öffentlich-rechtliche Steuervorteile aus dem Budget und öffentliche Inserate. Und die privaten Teilnehmer am Markt finanzieren sich einerseits durch Presseförderung, also das sind formal festgelegte Kriterien, anhand derer man Geld bekommt als Medienteilhaber, als Marktteilnehmer, und durch Inserate. Freilich natürlich auch noch am privaten Markt und mit Abo-Modellen, aber das öffentliche Geld kommt aus diesen zwei Titeln, Presseförderung und Inserate an die Privaten. Es gibt nämlich in Österreich keine einheitliche Medienförderung, also dass man einfach sagt, es gibt gewisse Kriterien und anhand derer wird verteilt, sondern es gibt einen ganzen Dschungel an Förderungen. Es gibt also mindestens 15 verschiedene Titel. Das geht vom Digitalfonds bis zur Publizistikförderung, von der Vertriebsförderung bis zur Qualitätsförderung, die es jetzt neu gibt. Also gibt es ganz verschiedene Fonds und Titel, anhand derer gefördert wird, die auch verschiedene Kriterien haben, wer sie bekommt und wer sie verteilt. Es gibt nämlich zwei Behörden oder zwei Institutionen, die das vergeben anhand gesetzlicher Grundlagen. Es hat jede Förderung eigene Kriterien, die einerseits anhand des Gesetzes bereits festgelegt sind, aber die RTR, also eine der zwei Institutionen und die Com Austria, schreiben zusätzlich noch in Förderrichtlinien speziellere Regeln vor, was man genau erfüllen muss. Und das richtet sich je nach Förderung anhand dieser Förderrichtlinien und anhand der Gesetze. Das sind meistens sehr ähnliche Kriterien, aber nicht immer. Typischerweise sind das Kriterien wie Größe der Redaktion, Anzahl der Ausbildungsplätze, Verbreitung im Bundesgebiet, also ob das jetzt nur eine Bundesländerzeitung ist, da gibt es dann wieder Sonderförderung und so weiter, oder etwa auch, ob eine Redaktion ein Redaktionsstatut hat. Die privaten Medienteilnehmer, insbesondere Privat-TV und Privatrundfunk, also Radio, sind in Österreich historisch benachteiligt. Bis um die Jahrtausendwende war es überhaupt nicht möglich, klassisch TV auszustrahlen und auch Radio erst sehr, sehr spät im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Da gab es ein technisches Monopol und heute haben wir, wie Sie richtig ansprechen, das Finanzierungsmonopol des Öffentlich-Rechtlichen. Und die werden stark benachteiligt, die privaten Marktteilnehmer, indem sie nur etwa rund 5% bekommen, die TV-Sender und die Radiosender, von dem, was der ORF bekommt. Insgesamt betrug die staatliche Medienförderung ganz generell laut Rechnungshofbericht 2024 für die Privaten knapp 90 Millionen Euro, für den ORF, wie schon gesagt, 900 Millionen Euro. Bei diesen 90 Millionen sind aber auch die ganzen Förderungen für Print-Tageszeitungen, für Online-Portale etc. dabei. Der ORF macht ja zum Beispiel keine Tageszeitung. Also hier sieht man eine krasse Wettbewerbsverzerrung, die ausgelöst wird durch die Politik und den ORF, die auch zum Mediensterben beiträgt und sehr gefährlich für den Medienstandort ist und wirklich existenzbedrohend für private Medienunternehmen. Die Marktanteile der privaten Radiosender steigen massiv. Vor einigen Monaten kam erstmals die Meldung, dass die privaten Radiosender einen größeren, stärkeren Marktanteil haben als die ORF-Flotte. Im TV-Bereich tut man sich schwerer, aber auch hier haben wir steigende Marktanteile bei den privaten. Ja, einerseits ist es einfach so, dass der ORF trotz sehr großen finanziellen Mittel, trotz seiner Finanzstärke, also von der Qualität, teilweise miserable Leistungen erbringt. Der ORF hat 4 nationale TV-Sender und gerade im Sommer ist es so, ich habe auch mehrfach darüber berichtet, dass der ORF Wiederholungen ausstrahlt und zwar ganz überwiegend zu 60-70% teilweise. Und was dem ORF auch immer wieder meiner Ansicht nach zu Recht unterstellt wird, ist eine politische Schlagseite und die Menschen wollen einfach nicht vorgeschrieben bekommen, was sie zu hören, was sie zu lesen und was sie zu schauen haben, und steigen deshalb natürlich auch immer mehr auf private Medien um. und andererseits ist es einfach so, dass die Marktanteile des ORF in den Keller fallen, liegt einfach daran, dass es bis zur Jahrtausendwende nichts anderes gab und sich die Privaten erst entwickeln mussten. Also hätte man das etwa wie in Deutschland früher liberalisiert, hätten wir viel stärkere private Medien, aber das wollte die Politik nicht. Die Politik will den Zugriff auf den ORF, weil hier hat sie den Zugriff über parteipolitische Vertreter und damit sichert sie sich natürlich den Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Die Reise von drei AfD-Politikern zur BRICS-Konferenz im russischen Sotschi sorgte für viel Aufmerksamkeit. Parteichefin Alice Weidel zeigte sich davon wenig begeistert und Politiker anderer Parteien nahmen die Reise zum Anlass, der AfD Vaterlandsverrat vorzuwerfen. Professor Hans-Ludwig Neuhoff, AfD-Abgeordneter im EU-Parlament, war vor Ort und berichtete über das Treffen.
Das hat in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden, das erste Mal im vorigen Jahr. Und insofern ist noch nicht gewährleistet, dass das wirklich eine dauerhafte Institution sein wird. Aber offenbar versucht man es. Wer dorthin kommt, das sind Vertreter von verschiedenen Organisationen, überwiegend politischen Parteien, aber auch Stiftungen der politischen Parteien in den Mitgliedstaaten von BRICS und aus der Europäischen Union, also von Parteien oder Fraktionen des Europäischen Parlaments beziehungsweise aus europäischen Parlamenten. Aus meiner Sicht ist die Etikettierung dieser Reise als Reise nach Russland eine Fehletikettierung. Es ging gar nicht darum, nach Russland zu reisen, sondern es ging darum, zu dieser Konferenz zu reisen. Das heißt, wenn die in Indien stattgefunden hätte, in Südafrika oder einem anderen Mitgliedstaat von BRICS, dann wäre ich da ganz genauso hingefahren. Warum? Weil die BRICS-Organisation für uns hier in Deutschland und in Europa wichtig ist. Wichtig ist zu kennen, weil sie eben in der entstehenden multipolaren Weltordnung ein wichtiger Akteur bereits ist und noch mehr werden könnte. Ja, und da ist es natürlich für Europa, das sich ja auch in dieser neuen Weltordnung positionieren muss, sinnvoll und wichtig, diese Organisation zu kennen und sie vor allem von innen zu kennen. Das heißt, die konkreten Personen, die die Funktionen innerhalb der Organisation bekleiden, direkt zu sprechen, mit ihnen an einen Austausch treten zu können. Genau das hatte ich mir davon erhofft und das ist auch zu wesentlichen Teilen eingetreten. Verhandlungen gab es natürlich nicht, zumal es ja auch als wissenschaftliche Veranstaltung aufgezogen war, obwohl wir es am Ende mit einer Mischung aus politischen Statements, mit einer gewissen wissenschaftlichen Unterfütterung zu tun hatten. Solche Veranstaltungen sind immer multifunktional. Das heißt, es geht zum einen tatsächlich darum, in Form von Vorträgen einem Fachpublikum und über die Medien dann eben auch dem allgemeinen Publikum die Sicht der Staaten bzw. der Regierungen und ihrer Organisationen auf BRICS und auf die BRICS-Agenda zu vermitteln. Es geht aber, wenn es in Russland stattfindet, sicherlich auch darum, den russischen Staatsmedien dann eben Vertreter aus den BRICS-Staaten direkt vor die Kamera zu bringen und damit eben auch den russischen Medienapparat zu füttern. Wir haben mit den Konferenzteilnehmern zu tun gehabt und das waren beispielsweise Ram Madhav und Alok Kumar von der India Foundation. Das ist also die Stiftung der indischen Regierungspartei BJP, also der indischen Volkspartei von Ministerpräsident Narendra Modi. Das sind Leute, die gewissermaßen den Unterbau für die BRICS-Agenda erarbeiten auf der Stiftungsebene und auch diese ganzen politischen Berater, die dann eben sich mit den Fachfragen befassen, ausbilden, die die Regierungspolitiker dann beraten. Das ist so der Typus, mit dem man es überwiegend zu tun hatte. Das waren die beiden Inder. Ich hatte aber auch mit Leuten aus Pakistan zu tun, aus Äthiopien, aus Brasilien, aus Südafrika. Also es war ein breites Spektrum. Man muss allerdings auch sagen, dass da ein paar Leute rumliefen, von denen man gar nicht wusste, wer die eigentlich sind. Das habe ich auch kritisiert. Der Anspruch an eine wissenschaftliche Tagung, dass man also eine Teilnehmerliste bekommt, der wurde nicht erfüllt, obwohl ich mehrfach darum gebeten hatte, dass ich gerne eine Teilnehmerliste hätte, hat es die bis zum Ende nicht gegeben, sodass ich am Ende immer nur wusste, mit wem ich konkret gesprochen hatte, aber nicht, wer die übrigen Leute waren, die da zum Teil rumliefen. Die Politiker hier in den liberalen Demokratien sind eigentlich jeden Tag vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, wie werde ich wiedergewählt? Und deswegen geht es also darum, Kommunikation zu tätigen, Kommunikationsprodukte, wenn Sie so wollen, zu erzeugen, die genau diesem Zweck dienen. Und das ist bei den Russen in auffälliger Weise anders. Sie wissen, dass sie auch in 5 Jahren noch auf ihrem Posten sitzen werden und können sich daher sehr viel stärker der Sache widmen. Das hat man bei den Politikern gemerkt, das hat man bei den Funktionären drumherum gemerkt. Und das ist natürlich eine grundlegend andere Situation, an die Dinge heranzugehen, als es bei uns der Fall ist.
Die Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland spaltet die Republik. Warum vor allem junge Menschen das Land nicht mehr mit der Waffe verteidigen wollen, erklärte Philipp Erdmann aus dem Bundesvorstand des BSW-Jugendbündnisses.
Klar, Russland hat die Ukraine überfallen, aber das sagt ja auch der ehemalige NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass das jetzt nicht aus Expansionsdrang geschehen ist, sondern weil es eben Berechtigte oder ob sie berechtigt sind, muss man eben vielleicht diskutieren, aber zumindest welche, die Russland immer angesprochen hat, Sicherheitsgarantien, die sie wollen, hinsichtlich einer möglichen NATO-Osterweiterung noch weiter in den Osten, gegebenenfalls auch in die Ukraine hinein. Und diese militärische Ansiedlung, nur darum ging es Russland im Zweifel, dass das in der Ukraine verhindert werden sollte. Und darüber hinaus zu glauben, dass Putin die NATO angreift, halte ich für komplett abwegig. Das sagt auch nicht nur Stoltenberg, ehemaliger NATO-Generalsekretär, das sagt auch, also zumindest im letzten Jahr, dass auch noch der BND und auch der amerikanische Geheimdienst bestätigt. Also insofern sehe ich diese Bedrohungslage nicht. In dem Sinne kann ich diese Kriegshysterie, die hier in Deutschland ausbricht, auch nicht nachvollziehen. Es wird verkauft als zu sagen etwas Patriotisches, das Land zu verteidigen, aber im Zweifel ist man eben Spielball von, ja, wenn man so möchte, globalen Eliten oder zumindest von Regierungen, im Zweifel auch von welchen, die man nicht gewählt hat oder die im Zweifel nicht mal legitimiert sind, wie es vielleicht derzeit der Fall ist. Und dementsprechend bin ich per se der Meinung, sollte man das sehr, sehr stark überdenken. Ich habe bisher, wenn Sie darauf anspielen, noch keinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt, auch deshalb, weil natürlich auch eine Hürde damit einhergeht. Also, dass man vorher zur Musterung muss. Wenn man sich zum Beispiel, ist ja auch ein sehr renommiertes Buch gerade unter Jugendlichen von Ole Nguyen, der sagt, da kann ich mich halt nur anschließen, im Zweifel ist man halt dem Soldaten auf der anderen Seite näher als dem eigenen Befehlshaber von Art und vom Wesen her. Es gibt definitiv auch Studien von zum Beispiel einem Konfliktforschungszentrum, die ganz klar belegen, dass Deutschland auch in der jetzigen Form militärisch auf jeden Fall in der Lage wäre, das Land genauso gut zu verteidigen, wie es ein Frankreich tun könnte, wie es Großbritannien tun könnte. Und dementsprechend sehe ich einfach diesen Bedarf dahingehend nicht. Und was man eben auch immer betonen muss, eine Wehrpflicht ist ja nicht so, dass man dann, im Zweifel geht es ja auch nur 6 Monate. Es kommt ja ein bisschen auf das Modell an, was dann am Ende durchgesetzt wird. Aber damit ist man ja noch kein Berufssoldat. Also das ist ja auch so eine Sache, man muss das ja im Zweifel längerfristig erwerben, die Fähigkeiten, die man im Zweifel dann eben dafür braucht. Und ich glaube nicht, dass das mit so einem Modell, das war ja auch einer der Gründe, weswegen man die Wehrpflicht ausgesetzt hatte damals. Dementsprechend halte ich das nicht für sinnvoll und befürchte eher, dass man damit als Jugendlicher in einem möglichen Spannungsfall, Krisenfall, wie auch immer man ihn vielleicht ausruft, ausgenutzt werden könnte. Und es erinnert so ein bisschen wie in der Corona-Zeit, als man auch immer darauf gesetzt hat, auf die Freiwilligkeit und gesagt hat, ja, es ist ja so, dass es keine Impfpflicht gibt, aber durch die Hintertür wurde man von Sportvereinen etc. ausgeschlossen. Dementsprechend hatten Jugendliche durchaus sozusagen eine gesellschaftlich-soziale Pflicht, wenn man eben dabei bleiben wollte. Und ich fürchte, dass das eben auch in dieselbe Richtung geht. Letztlich darf man sich das nicht vormachen, wofür diese Wehrpflicht eigentlich eingeführt werden soll. Nämlich nur für den militärischen Dienst, denn das ist ja die einzige Zielvorgabe, die sozusagen genannt wird von der Bundesregierung und der Bundeswehr, um sozusagen dieses Ziel durchzubringen, um diese wieder einzusetzen. Und ginge es jetzt darum, dass die Jugendlichen irgendwie nur Disziplin lernen würden oder aber eben, dass man sie irgendwie im Gemeinwesen engagiert, verpflichtend engagiert, da gäbe es vielzählige andere Möglichkeiten außerhalb dieses Wehrdienstes. Und darüber könnte man ja debattieren. Aber ich finde, das ist eine Sache, die wird ja gar nicht mit einbezogen in der ganzen Sache. Da kann man gerne drüber reden, ob man nicht sagt, ja, vielleicht sollte man so ein freiwilliges soziales Jahr oder ähnliches einführen. Ich zum Beispiel hatte in meiner Schule ein verpflichtendes Sozialpraktikum. Bei mir waren sogar zwei in meiner Schullaufzeit. Das sind Sachen, die halte ich für sinnvoll. Aber das ist, finde ich, eine andere Debatte, als wenn man über den Wehrdienst redet. Ich meine, man hört ja daraus, dass das im Zweifel nur so ein positives Nebenprodukt sein soll, womit man ein bisschen Legitimation schaffen will für den Wehrdienst, meines Erachtens.
Am Mittwoch hat Brandenburg als letztes der 16 deutschen Bundesländer über zwei Medienstaatsverträge zu Rundfunkreform und Jugendmedienschutz abgestimmt. Damit ist nun der Weg frei für die am 1. Dezember geplante Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Über diese Staatsverträge herrschte in der Brandenburger BSW-Landtagsfraktion große Uneinigkeit. Deshalb sind in der vergangenen Woche sogar vier BSW-Landtagsabgeordnete aus der Partei ausgetreten. Die Mehrheit des BSW hat dagegen votiert, weil sie die Reformen für nicht umfassend genug erachtete. Für die Verabschiedung war die SPD auf die Stimmen der CDU-Opposition angewiesen. Wir hörten dazu eine Einschätzung vom BSW-Gründungsmitglied Dr. Alexander King.
Zunächst mal finde ich es natürlich schade, dass dieser Reformstaatsvertrag jetzt beschlossen ist in allen 16 Landtagen und dann in Kraft treten wird. Denn dieser Reformstaatsvertrag adressiert ja nicht die wirklichen Probleme, die wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und meine Befürchtung ist, dass mit diesem Beschluss in den 16 Landtagen jetzt die eigentlich ja so dringend notwendige Reformdebatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal beendet ist für Jahre und wir im Grunde eigentlich keinen wesentlichen Schritt vorwärts gekommen sind. Aus diesem Grund, weil wir das so sehen, weil wir sehen, dass auch mit diesem Reformstaatsvertrag die Staatsnähe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bleibt, die Einseitigkeit in der Berichterstattung und Kommentierung bleibt, die ja fragwürdige journalistische Qualität sich nicht verbessern wird und auch die Transparenz nicht wesentlich besser wird. Im Grunde wird ja nur am Programm gespart. Das heißt, die Beitragszahler kriegen für dasselbe Geld oder künftig vielleicht sogar noch mehr Geld, einfach noch weniger Programm. Das ist die Quintessenz und das sollte es eigentlich nicht gewesen sein. Deswegen hat ja der Parteivorstand des BSW dafür votiert, also diesen Reformstaatsvertrag abzulehnen. Ich als Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus habe ihn auch abgelehnt, die sächsische Landtagsfraktion auch. Und es ist nur natürlich so, in einem Kontext, wo man in einer Regierung ist, wo man einen Koalitionspartner hat, ja, ist dann natürlich so eine Positionierung unter Umständen auch, sag ich mal, schwieriger und löst dann eben Irritationen aus. Das haben wir ja jetzt erlebt. Dieser Reformstaatsvertrag, die Veränderungen, die am Medienstaatsvertrag damit vorgenommen werden, das ist ja alles ausgelöst worden durch die Schlesinger-Affäre beim RBB, also in dem Sendegebiet, in dem ich Politik mache. Damit beschäftigt sich ja der Reformstaatsvertrag, also mit Transparenzregeln, mit Compliance-Regeln, mit dem Zusammenschluss von Programmen und so. Das ist aber eigentlich nicht das wirkliche Problem, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Das Problem, das der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat, ist, dass nur noch 31% der Beitragszahler überhaupt darauf vertrauen, dass sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das bekommen, wofür sie bezahlen, nämlich Meinungsvielfalt, eine ausgewogene Berichterstattung, Kommentierung. Und das wird ja in diesem Reformstaatsvertrag gar nicht adressiert und deswegen wird sich daran wahrscheinlich bis auf Weiteres auch leider nichts ändern. Und genau das ist der Grund, warum das BSW diesen Reformstaatsvertrag ablehnt. Nicht, weil wir gegen Reformen am öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, ganz im Gegenteil. Wir finden nur diese Reformen, die gehen absolut nicht weit genug und ganz viele wichtige Aspekte werden ausgespart. Ich finde, es ist richtig, dass die Landtagsfraktion in Brandenburg sich mehrheitlich zu dem Nein entschlossen hat. Wie gesagt, das entspricht unserer Parteilinie, das entspricht der Beschlusslage unseres Parteivorstands und es ist sachlich richtig. Es ist die richtige Entscheidung. Es gab jetzt Abweicher, das stimmt. Allerdings habe ich festgestellt, ich habe mir die Debatte gestern ja angeschaut, dass 10 Abgeordnete mit Nein gestimmt haben. Das heißt, auch einer derjenigen, die vor ein paar Tagen noch aus dem BSW ausgetreten waren. Also offensichtlich ist da auch noch viel in der Diskussion und man ist da miteinander im Gespräch. Ich hoffe, dass es irgendwie auch wieder ein bisschen gekittet wird. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet. Wir sind eine neue Partei. Wir haben jetzt nicht von vornherein an allen Punkten, die irgendwie in der Politik, im politischen Alltag mal so aufpoppen können, irgendwie schon klar, wie die Marschroute ist. Über vieles diskutieren wir zum ersten Mal. Und da kann es dann auch sein, und das möchte ich auch jedem zugestehen, dass dann vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen da sind und dass jemand sagt, nein, diese Position, die kann ich jetzt überhaupt nicht teilen. Das finde ich, ist in einer neuen Partei möglich und eigentlich ja auch was Positives, dass nicht alle Diskussionen schon von vornherein so festgefahren sind. Und ich finde auch, das muss ich auch sagen, was das BSW gezeigt hat, ist, dass es als einzige Partei sich überhaupt ernsthaft mit dem Reformstaatsvertrag und mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seiner Rolle und seiner Reformbedürftigkeit auseinandergesetzt hat. Wir sehen CDU und SPD, die in allen 16 Parlamenten das einfach durchgewunken haben. Wir sehen die AfD, die natürlich immer Nein sagt, aber eigentlich gar keine ernsthafte Auseinandersetzung in der Sache führt. In Berlin zum Beispiel hat die AfD überhaupt keine Debatte angemeldet zu den Medienänderungsstaatsverträgen, was ich sehr verwunderlich fand. Und wir sehen die Grünen und die Linken, die zwar immer argumentativ gegen die Reformstaatsverträge angegangen sind, aber dann doch mit Ja gestimmt haben, weil sie nicht mit der AfD zusammenstimmen wollten oder weil sie sich als staatstragend präsentieren wollten. Also das sind alles Formen der Instrumentalisierung dieses Themas. Und deswegen muss ich sagen, finde ich das gut, dass wir diese Diskussion geführt haben.
Der Würzburger Geschichtsprofessor Peter Höres sprach über die umstrittene Berufung des SPD-Politikers Sönke Rix zum Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung durch Innenminister Alexander Dobrindt. In einem Artikel für die Tageszeitung Welt nannte Höres den SPD-Mann Deutschlands neuen Chefideologen. Ausgestattet mit einem 100-Millionen-Euro-Etat verfolgte Rix nun den linken Kulturkampf an der Spitze des BPB weiter. Was ist da im Hintergrund gelaufen?
Also es hat hier einen Deal gegeben. Die Union durfte die Spitzen von BND, also Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz, besetzen. Das hat sie auch getan. Und im Gegenzug hat die SPD das Vorschlagsrecht erhalten für den neuen Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Sönke Rix war Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD und ist ein doch sehr prononcierter Kulturkämpfer der SPD. Er hat ein ganz eigenes Verständnis von Extremismusprävention. Also Extremismus gibt's bei ihm nur von rechts. Von links gibt's das nicht. Und auch den Islamismus vernachlässigt er oder thematisiert er nicht. Und insofern könnte man auch sagen, es ist eine geschickte Personalie, die hier doch eine sehr wichtige und große Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums eindeutig besetzt mit einem, der sozusagen sich nicht offensichtlich an die Prinzipien des Bertelsbacher Konsenses der politischen Bildung gebunden fühlt. Grundlegend ist dieser Bertelsbacher Konsens der politischen Bildung von 1976 und der besagt eben, dass Themen, die in der Gesellschaft kontrovers debattiert werden, auch so dargestellt werden müssen in ihrer Breite und insbesondere Schüler nicht mit Meinungen überwältigt werden und Positionen. Und genau das ist etwas, was schleichend erodiert ist, jetzt schon bei der Bundeszentrale für politische Bildung in den vergangenen 25 Jahren unter Präsident Thomas Krüger, der auch von der SPD kam. Jetzt mit diesem profilierten Linken und seinen Äußerungen, die also überall Rassismus wittern, bei Friedrich Merz und in der CSU, bei der AfD sowieso, scheint es also unmöglich zu sein, dass hier eine Korrektur in Richtung Sachlichkeit, Pluralismus und politische Integration zustande kommt. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung des Bundesinnenministers Dobrindt. Ja? Also der ernennt den Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung. Das andere ist natürlich jetzt eine Sache der Aushandlung mit dem ja übrigens deutlich kleineren Koalitionspartner. Und insofern wäre natürlich etwas hier zu unternehmen und man könnte, wie damals beim Bundesverfassungsgericht, jemand, den man für nicht geeignet hält, natürlich ablehnen auch. Es ist keine Neuausrichtung, das ist gerade das Problem, denn die Bundeszentrale wurde in den letzten 25 Jahren eben schon wesentlich von ihrem Präsidenten Thomas Krüger geprägt in eine bestimmte Richtung, die man mit den Stichworten Identitätspolitik, Kampf gegen Rechts umreißen könnte. Kooperationspartner waren Stiftungen wie die Linksaußen, Amadeo Antonio Stiftung, der Faktenchecker Rezo, ne, also Faktenchecker in Anführungszeichen, wurde engagiert. Instagram-Angebot Say My Name stellte die deutsche Gesellschaft als rassistisch dar. Und es wurden linke bis linksaußen Autoren wie Annika Bruckschmidt, Ibrahim Xendi oder Andreas Speit verlegt. Also insofern hatte die Bundeszentrale eine massive Schieflage schon in der Vergangenheit, ein Abschied vom Bolzbacher Konsens. Und das ist auch allen Abgeordneten der Union, mit denen ich gesprochen habe, aufgefallen natürlich. Und die Antwort, die ich immer bekam, war, also man warte jetzt auf den Abgang von Krüger, ja, um eben diese Schieflage korrigieren zu können. Und jetzt sind die Voraussetzungen durch die Bundestagswahl die neue Regierung gegeben worden. Das Innenministerium ist wieder an die Union gefallen. Und man hat hier diese Chance eben nicht ergriffen jetzt. Der neue Chef, Sönke Rix, hat auf Twitter geschrieben vor 2 Jahren, Herr Merz schürt populistische, rassistische Ressentiments. Die CDU driftet immer weiter nach rechts. Das ist Originalton Rix. Und dieser Mann soll jetzt die politische Bildung führen in Deutschland mit einem Etat von 100 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist nicht eine Korrektur, sondern im Gegenteil, das ist eine Beschleunigung dieses linken Kulturkampfes.
Mit dem Finanzexperten Dr. René Zeyer schauten wir auf die möglichen Pläne der Schweizer Bank UBS, ihren Hauptsitz in die USA zu verlegen, und auf die Folgen für den Finanzplatz und die Bankenregulierung. UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat einem Medienbericht zufolge in den vergangenen Monaten mit US-Finanzminister Scott Bessent über eine Verlegung des Hauptsitzes der Schweizer Großbank in die USA gesprochen. Man prüfe diesen Schritt für den Fall, dass die Regierung bei neuen Kapitalvorschriften nicht einlenke.
Ich sage dazu vielleicht zuerst mal nur 2 Zahlen, 1.000 Milliarden und 850 Milliarden. 1.000 Milliarden ist die Jahresbilanz der UBS und 850 Milliarden ist das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Damit ist die UBS größer als das Inlandprodukt der Schweiz und das ist weltweit einmalig. Deswegen hat die UBS eine gewisse Bedeutung für die Schweiz. Sie ist immer noch der größte Vermögensverwalter der Welt. Da ist halt die Swissness in der Schweiz, ist ihr Geld noch sicher, relativ ausschlaggebend. Auf der anderen Seite ist halt die UBS die klassische Universalbank bis jetzt. Also das heißt, sie hat eine Investmentsparte, sie hat eine Private Clients Sparte, sie macht IPOs, sie macht so ziemlich alles, was Banken weltweit so zu machen haben. Und deswegen gehört sie natürlich einerseits zu den ganz Großen, sitzt aber in einem vergleichsweise kleinen Land. Also zum einen ist die Financial Times wirklich das seriöseste Finanzorgan der Welt. Und wenn die sowas kolportiert, dann kann man sich eigentlich darauf verlassen. Und zweitens gehört Herr Kelleher wirklich zu den cleversten Bankern, die ich persönlich so kenne. Wenn man nur sich überlegt, wie er den Ankauf der Credit Suisse geschaukelt hat, wie er zuerst ganz überrascht tat, als man auf ihn zutrat, wollen Sie allenfalls unter Umständen die Credit Suisse kaufen, da tat er so, als wäre dieser Gedanke ihm noch nie gekommen. Dabei hatte er schon ein halbes Jahr vorher eine Taskforce eingerichtet, die genau diese Frage ventilierte. Und zweitens hat er dann während den Verhandlungen ganz klar gesagt, hört mal, es gibt da noch 16 Milliarden Wandelobligationen, also Schulden der Credit Suisse, und die übernehmen wir nicht. Die muss irgendjemand anders übernehmen, beziehungsweise die werden auf null abgeschrieben. Und wenn das nicht stattfindet, dann gibt's kein Geschäft. Das ist wirklich eine clevere Politik. Das Schweizer Geschäft der UBS, Vermögensverwaltung und so weiter, ist relativ stabil, aber langweilig. Wo es richtig die Post abgeht, das ist beim Investmentbanking und das findet weltweit, vor allem in den USA und in England statt. Also ist die Bankführung daran interessiert, dass beide Tätigkeiten verklammert bleiben, während es für die Schweiz zum Beispiel viel sinnvoller wäre, wenn man die UBS Schweiz abspalten würde und das Investmentbanking, sozusagen den großen Rest der UBS, in eine eigene Firma umgießen würde. Das wiederum würde aber bedeuten, dass die jetzige Führungscrew entschieden weniger Bonus verdienen würde. Die Schweizer Regierung möchte ja das Eigenkapital der UBS etwas hinaufsetzen, was angesichts der Tatsache, wie groß die Bank ist und wenn die umfällt, dann gibt es wirklich einen Riesenkrater in der Schweiz. Und auf der anderen Seite möchte die UBS selber das Eigenkapital so wenig wie möglich heraufsetzen. Warum? Umso mehr Eigenkapital, umso weniger Bonus. So einfach ist das. Die UBS, nachdem ja bisher wirklich alles gelungen ist, sie hat die Credit Suisse für ein Trinkgeld aufgekauft, sie hat sich 16 Milliarden Schulden entledigt und jetzt ist halt ihr Interesse zu sagen, wir möchten gerne beides, wir möchten alles. Wir möchten in der Schweiz bleiben, wir möchten eine Firma bleiben und wir möchten vor allem unser Eigenkapital nicht heraufsetzen müssen. Also drohen wir damit, wenn der Schweizer Bundesrat darauf bestehen sollte, was er bis jetzt tut, ob er das durchhält, ist sehr die Frage, dann gehen wir weg. Und wenn er das nicht macht, dann bleiben wir da. Die UBS hat ja unglaubliche Defizite, also Verluste gemacht. Die hat immer noch sogenannte Verlustvorträge. Das heißt, sie kann immer noch bis heute vergangene Verluste mit aktuellen Gewinnen gutschreiben. Also die steuerliche Veränderung wäre überschaubar. Vertrauen ist für den Banker ein sogenanntes Asset, ein Soft Factor, also etwas, worüber man gerne redet, was man gerne einfordert, was man gerne voraussetzt. Aber in Wirklichkeit ist die banale Tatsache schlichtweg so. Wenn der Bonus dieses Jahr 10% weniger ist als letztes Jahr, dann ist das für den Banker ein ziemlich blödes Jahr. Alles andere, das muss man ganz klar sehen, ist ihm völlig egal. Also im Moment ist die Ansage ganz klar, die Schweizer Regierung, also die Schweizer Finanzministerin, fordert von der UBS eine Kapitalerhöhung von Größenordnung 25 Milliarden Schweizer Franken, was bei einer Jahresbilanz von über 1000 Milliarden bei Bankern unter Pipifax laufen würde. Die UBS auf der anderen Seite sagt, diese 25 Milliarden, das ist viel zu viel, das bindet zu viel Kapital, das macht uns nicht konkurrenzfähig, das geht nicht. Und daran entwickelt sich im Moment so eine Art Fingerhakeln oder eine Art Zweikampf zwischen Schweizer Bundesrat und UBS-Leitung, wer am Schluss sich durchsetzen wird. Und aufgrund der bisherigen Erfolgsbilanz von Herrn Kelleher, wenn man mich um eine Prognose fragt, würde ich sagen, Kelleher wird auch diesen Kampf gewinnen.
In Brasilien endete gestern die COP30-Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Schon jetzt ist klar, für Deutschland wird es teuer. Die Merz-Regierung hat über 1 Milliarde Euro zugesagt, die vor allem in Waldprojekte auf der Südhalbkugel fließen werden. Gleichzeitig, so hören wir vom Bundeskanzler Friedrich Merz, sei der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar und die ärmeren Schichten des Landes müssten den Gürtel enger schnallen. Doch das trifft nicht nur auf die vom Wohlfahrtsstaat Abhängigen zu. Von den horrenden Finanzversprechen an Brasilien sind auch Unternehmen betroffen. Der Unternehmer Axel Pieper warnte, die deutsche Klimapolitik gefährdet Existenzen.
Letztendlich ging es mal darum zu prüfen, was überhaupt die Ziele der einzelnen Länder sind. Die werden ja jedes Jahr praktisch abgefragt, um das 1,5 bis 2 Grad Ziel zu erreichen. Dann macht man so eine Art Fortschrittscheck auf der Konferenz. Dann geht es natürlich um die Klimafinanzierung für die Entwicklungsländer, die ja auf 1.300 Milliarden pro Jahr in Baku verabschiedet wurde. Und dann geht es halt darum, ein klares Bekenntnis zum Ausstieg aus den Fossilen zu finden und darüber zu diskutieren, glaube ich, auch den Ausbau des Loss-and-Damage-Fonds, wie der ausgestaltet werden soll. Also da geht es dann mehr darum, wie man mit den Konsequenzen des Klimawandels umgeht. Also die USA ist ja Drill Baby Drill wieder unterwegs. Russland sieht sich natürlich auch nicht daran gebunden. Die ganzen ölexportierenden Golfstaaten haben auch natürlich kein so besonders großes Interesse daran. Und viele andere Länder merken einfach, dass sie mit einer Energiewende, so wie wir sie in Deutschland praktizieren, nicht zurechtkommen und finden auch irgendwo wieder zurück zu den fossilen Energieträgern. Das ganz große Problem ist natürlich, dass China und Indien, die allein für 40% der Emissionen fossiler verantwortlich sind, gar nicht richtig Teil des Pariser Klimaabkommens sind. Nach Möglichkeit sollte man ja die Maßnahmen als erstes ergreifen, die den größten Hebelarm haben, um CO2 einzusparen, aber gleichzeitig die geringsten Kosten. Wir in Deutschland gehen da ja ein bisschen einen Sonderweg. Wir fangen eigentlich bei den teuersten Maßnahmen an, zum Beispiel der ganze Gebäudesektor. Da haben wir pro Tonne CO2, haben wir teilweise Vermeidungskosten, die liegen bei 800 Euro oder sowas in der Größenordnung. Wenn man sich die globale Wiederaufforstung und den Waldschutz anschaut, dann würden die CO2-Vermeidungskosten oder auch CO2-Extraktionskosten, die liegen nur bei 50 Euro die Tonne CO2. Von daher muss man das schon irgendwo als ein sinnvolles Instrument ansehen, wenn man Regenwald schützt und ihn wieder ausbaut, weil es eben kosteneffizient ist. Und es ist nicht immer notwendig, im eigenen Land Klimaschutz zu betreiben, sondern man kann das auch mit globalen Partnerschaften und dort eben viel wirkungsvoller und kosteneffizienter. Von daher finde ich, also grundsätzlich würde ich das nicht verteufeln. Es muss halt auch gewährleistet sein, dass es tatsächlich praktiziert wird vor Ort. Also meine Ansicht ist, wenn man mit Entwicklungsländern solche Projekte macht, wie Wiederaufforstung, dann sollten es Win-Win-Win-Situationen sein, also Win für das Klima bzw. CO2-Vermeidung, Win für den Investor, der da rein investiert, aber auch Win für die lokale Bevölkerung, die in Wiederaufforstungsprojekten vielleicht Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Verbesserung ihrer Situation finden. Wenn das mit, ähnlich wie wir es in der EU machen, mit Verboten einhergeht für die Menschen, dann werden wir in den Entwicklungsländern niemals eine Akzeptanz herbeiführen, dass auch die indigene Bevölkerung sich hinter den Klimaschutz stellt, sondern dann werden die das auch mit bekämpfen und das ist kontraproduktiv. Wir geben ja noch viel, viel mehr im eigenen Land aus. Also wenn wir mal schauen, was uns bisher die Energiewende gekostet hat mit Ausbau der Erneuerbaren, dann sind wir da bei Kosten Richtung 400 Milliarden Euro, die wir schon investiert haben in das Projekt Erneuerbare Energien. Im Bereich Gebäude sind das auch so Richtung 270 Milliarden, die wir da schon reingesteckt haben. Und wenn wir gucken, wie viel wir noch im eigenen Land investieren wollen bis 2045, dann reden wir über 3.000 bis 4.000 weitere Milliarden. Und wenn wir es aber schaffen, mit Maßnahmen durch globale Kooperation zu einem viel, viel günstigeren Preis mehr CO2 einzusparen, dann müsste es, denke ich, jedem einleuchten, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee sein könnte, dass man eben durch globale Partnerschaften mit weniger finanziellem Einsatz mehr erreichen könnte. Man hört jeden Tag irgendwelche Horrormeldungen, Firmen, die Personal abbauen, Firmen, die in die Insolvenz gehen. Sehr schlechte wirtschaftliche Perspektiven, es wird nicht mehr investiert, Unternehmer sind frustriert, weil sie von vielen dargestellt werden als Ausbeuter und die den Klimawandel überhaupt herbeigeführt haben durch ihr Verhalten und so weiter und so fort. Also Unternehmer sein in den heutigen Zeiten ist kein wirkliches Vergnügen, sondern extrem anspruchsvolle, herausfordernde Aufgabe. Ich habe neulich mal mit einem chinesischen Kunden zu tun gehabt. Und dann haben wir dem erklärt, dass bei uns die Kosten gestiegen sind, dass also die Anlage in Zukunft eben teurer sein wird, als sie vor ein paar Jahren noch war. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ihr macht da in Deutschland so eine komische Klimapolitik und Verbotspolitik. Ich sehe nicht ein, dass ich deswegen mehr für das Produkt bezahlen muss, nur weil ihr ganz komische Politik macht in Deutschland, also was die Energiewende angeht. Also ich glaube, viele Länder und viele Kunden, die belächeln Deutschland in ihrem Alleingang, das Klima retten zu wollen.
Am Montag hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen den Gaza-Friedensplan von Donald Trump mit einer Resolution unterstützt. 13 Länder sprachen sich dafür aus, China und Russland haben auf ein Veto verzichtet und sich enthalten. Welche kritischen Punkte diese Resolution für beide Gruppen enthält, besprachen wir mit unserem Israel-Korrespondenten Pierre Heumann.
Er bedeutet zunächst mal, dass dieser Trump-Plan eine internationale Legitimität erhält, weil er eben vom Sicherheitsrat angenommen wurde. Das könnte Einfluss haben auf Investoren, auf Hilfsprogramme und auf die Rolle anderer Staaten. Aber man muss vor Euphorie warnen, denn das Ganze ist noch sehr vage und viele Punkte sind noch offen und umstritten. Es ist vor allem die Entwaffnung der Hamas. Die Hamas ohne Waffen ist eben keine Hamas mehr und die Hamas will verhindern, dass sie da quasi impotent wird und deshalb lehnt sie das ab. Wie das dann weitergeht, ob wer sich am Ende durchsetzt, das ist eine der offenen Fragen. Die Israelis sagen, also wenn die Hamas nicht freiwillig die Waffen ablegt, dann übernehmen wir das. Die Amerikaner sagen, wenn die Hamas die Waffen nicht freiwillig abgibt, dann wird es sehr böse ausgehen, sagt aber nicht, wer das dann übernehmen soll. Das ist letztlich die große Frage. Wer soll die Hamas entwaffnen? Es ist ja eine internationale Einsatztruppe vorgesehen, die das übernehmen soll. Aber wie diese Einsatztruppe bemannt werden soll, also welche Nationen das mitmachen, ob es Indonesien ist, die Türkei, Katar oder andere Nationen, das ist offen. Und zum Beispiel, wenn es die Türken sind mit den Katari, dann muss man sich fragen, ob die Türken wirklich willens sind, die Hamas zu entwaffnen, da sie eigentlich in derselben Ideologie zu Hause sind. Jetzt hat aber der Kronprinz von Saudi-Arabien nach seinem Besuch in Washington hat er einen Terminplan vorgegeben, was das ein bisschen konkreter macht. Er hat gesagt, Donald Trump, bis in 5 Jahren musst du mir versprechen, dass dieser Staat existiert. Und das ist 5 Jahre, sind zwar sehr viel, besonders auch im Nahen Osten, da kann sehr viel passieren. Aber immerhin, das ist eine konkrete Vorgabe eines wichtigen Partners bei diesem Friedensprogramm. Fast täglich kommt es zu gegenseitigen Gewaltakten, die beginnen meistens bei der Hamas, von Hamas-Aktivisten, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt auf israelische Soldaten schießen, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Und die Israelis verstehen da keinen Spaß. Sie schlagen sehr schnell zurück, scheuen sich auch nicht davor, überproportional zu reagieren, weil sie eben eine Abschreckung wollen, um diesen Waffenstillstand vielleicht doch noch realisieren zu können. Ein Problem wurde gelöst. Die lebenden Geiseln sind aus dem Gazastreifen befreit, sind wieder in Israel. Von den Leichen sind alle zurückgegeben worden, bis auf 3, die Hamas offenbar nicht findet, was durchaus glaubwürdig ist in diesem Gebiet von Geröll und Schutt. Aber eben andere wichtige Punkte sind noch offen. Und damit wären wir bei der Phase 2 des Trumpschen Friedensplans, nämlich die Entwaffnung der Hamas und die Installation einer Art Regierung ohne die Hamas für den Gazastreifen. Und dann in der dritten Phase der Aufbau des Gazastreifens. Das alles hängt sehr eng miteinander zusammen, denn solange die Hamas nicht entwaffnet ist, wird sich wohl kein Investor dazu bewegen lassen, im Gazastreifen zu investieren, weil er damit rechnet, dass sein Investment bald wieder zerstört wird, wenn die Hamas wieder aggressiv wird. Die Polizei und die Armee, die verhalten sich nach Aussagen von Leuten, die das gesehen haben, sehr passiv. Die Armee ist dann zur Stelle, wenn die Sieder schon wieder weg sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Verteidigungsminister Katz hat vor einiger Zeit die Administrativhaft für Siedler abgeschafft. Das heißt, die Leute können gar nicht in Gewahrsam genommen werden. Das ist ein Riesenproblem, weil jede Gewalt von Siedlern die Palästinenser wieder zur Gewalt anstachelt und das Potenzial, das haben sie. Sie werden beliefert aus dem Iran via Syrien oder Jordanien mit Waffen und mit Raketen. Das heißt, sie könnten, wenn sie wollten. Kommt hinzu, dass der Präsident der Palästinenser, Mahmoud Abbas, sehr schwach ist und eigentlich zu wenig unternehmen kann, um die Palästinenser zurückzuhalten, die den Terror suchen. Es gibt hier regelmäßig auch Angriffe von Palästinensern auf Siedler. Und was ich sagen wollte, ist, dass sich das gegenseitig heraufschaukelt. Also jeder Angriff von Siedlern ermuntert die Palästinenser, einen Gegenangriff zu starten, auch wenn das nur Einzeltäter sind, und umgekehrt.
Vor 30 Jahren beendete das sogenannte Dayton-Abkommen den Krieg in Bosnien-Herzegowina zwischen Serben, Bosniaken und Kroaten. In diesem Krieg kam es zu ethnischen Säuberungen, zur Belagerung von Sarajevo und zum Völkermord von Srebrenica. Etwa 100.000 Menschen kamen ums Leben und Millionen wurden vertrieben. Durch das Dayton-Abkommen endete das Sterben in Bosnien. Ein echter Staat ist Bosnien-Herzegowina aber bis heute nicht. Weitere Einblicke kamen vom ungarischen Journalisten und Osteuropa-Experten Boris Kalnoki.
Ich war damals Korrespondent, reiste auch herum in Bosnien und dieses Land stand wirklich am Rand des Verschwindens von der Landkarte. Niemand konnte sich so richtig vorstellen, wie eine Lösung aussehen soll. Viele Regionen waren komplett zerstört, die Hälfte der Menschen waren weg oder tot. Und alle rangen um irgendein Rezept, um das Land zu befrieden. Ich würde hier den Begriff Staatengemeinschaft mit Vorsicht benutzen. Übrigens, es war erst die Einmischung der Amerikaner, die ein Ende des Krieges ermöglichte. Wie definieren wir Erfolg? Der Krieg wurde beendet und seither ist er nicht wieder ausgebrochen. Das ist natürlich schon ein Erfolg. Ungefähr 1 Million Menschen sind innerhalb der ersten 10 Jahre nach Bosnien zurückgekehrt. Das kann man auch als Erfolg werten. Wirtschaftlich gelang in gewissem Maße ein Wiederaufbau. Viele Häuser wurden repariert. Aber das Bosnien von vor dem Krieg, das ist bis heute verschwunden. Es ist kein komplexer Vielvölkerstaat mehr, wo in jeder Stadt, an jedem Ort, in jeder Region aus allen Volksgruppen Bewohner da sind, sondern die ethnischen Säuberungen haben sich als endgültig erwiesen. Auch jene, die zurückkehrten in ihre eigenen Häuser, wenn sie in der Minderheit waren als ethnische Gruppe, diese Häuser haben sie dann schnell verkauft und sind lieber in Regionen umgezogen, wo sie unter ihresgleichen waren. Wir haben also heute ein Bosnien, das wirklich ethnisch getrennt ist. Ein Pulverfass ist es ja weiterhin. Dadurch, dass wir ethnisch homogene Gebiete haben, ist natürlich auch die Versuchung gewachsen, auf lange Sicht sich abzuspalten. Die bosnische Seite möchte gerne einen viel zentraler organisierten Staat haben. Also nicht die Konföderation, die wir heute haben. Und die Serben möchten sich gerne abspalten. Ein Grund dafür ist natürlich auch diese ethnische Homogenität. Alle wollten ja weg voneinander in Bosnien, die Serben von den anderen, die Kroaten wollten eigentlich auch am liebsten zu Kroatien wiedergehören. Die Bosnier selbst, also die muslimischen Bosnier, waren in einer relativ schwierigen Lage. Wem sollen sie sich anschließen? Die hätten sich höchstens als Schutzmacht die Türkei wünschen können, das wollte aber auch niemand in der Staatengemeinschaft. Und insofern hat man ein Rezept gewählt, wo jeder seine eigenen Gesetze machen konnte und die Fiktion eines gemeinsamen Staates dennoch aufrechterhalten blieb. Der hohe Repräsentant hat die Aufgabe, den Frieden zu wahren. Er ist zuständig für den Aufbau zentraler Institutionen. Also ich erwähnte schon das Oberste Gericht oder einen Geheimdienst. Da hat man versucht aufzubauen, Grenzschutz. All das obliegt ihm und vor allen Dingen muss er entscheiden, ob die Zeit vielleicht gekommen ist, für Bosnien sich selbst zu regieren. Also wenn da irgendwas nicht den Vorstellungen der Staatengemeinschaft entspricht, die natürlich, so hoffen wir alle mit gutem Willen, darauf hinarbeiten, einen funktionierenden bosnischen Staat aufzubauen, dann kann er ein Veto einlegen. Wir können die Entwicklung seit Dayton in 3 Phasen teilen. Die ersten 10 Jahre waren Wiederaufbau und auch vielleicht Staatenbau, also einen Staat aufzubauen. Dann kamen 10 Jahre der Stagnation, übrigens ausgelöst durch nicht Bosnier, also die muslimischen Bosniaken, nicht durch die Serben. Und seither haben wir 10 Jahre Krise, wo die serbische Seite ständig mit Abspaltung droht und es einfach nicht gelingen will, eine Stabilität zu erreichen. Ich denke mal, dabei wird es vorerst auch bleiben. Russland und Serbien unterstützen beide relativ radikale Haltungen bei den bosnischen Serben.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argos Ohren. Diesmal unter anderem mit Blick auf Deutschlands Milliarden für den brasilianischen Regenwald, auf die neue Einwanderungspolitik Großbritanniens und auf das grüne Wehrregister. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 29. November ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer. Get funky.
Wirtschaft.